Hier ist Linux Jetzt, eine Sendung der Linux User Group Witzenhausen. Anzuhören auch als Podcast unter linux-wiz.de. Ja, also hallo, ich bin Chiju und bei mir sind
Marco
und Manfred.
Und wir drei sind von der Linux User Group Witzenhausen. Was das Mysteriöses ist, das werden wir gleich mal klären. Ich bin auch ein Teil dessen, mime aber heute mal die Ahnungslose, um die beiden Nerds hier zu meiner Linken und meiner Rechten auszufragen, damit auch alle mitkommen und diesen ganzen Technikkram verstehen. Jetzt treffen wir uns hier gerade, während andere der Linux User Group sich im Transition Town House wie jeden Dienstag um 19 Uhr treffen und was eigentlich machen? Womit beschäftigen Sie sich da?
Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Betriebssystem Linux, aber auch mit anderen Sachen, mit Open Source, mit Open Hardware. Und wir leisten Unterstützung für Linux-Betriebssystemen, leisten Support auch.
Jetzt ist schon mehrfach der Name Linux gefallen. Was ist denn das überhaupt?
Ja, Linux ist ein freies Betriebssystem. Das bedeutet im Unterschied zu Windows, dass jeder auch den sogenannten Quellcode angucken darf, also das, worin das Programm, das Betriebssystem eigentlich geschrieben wurde. Der ist bei Windows nämlich geheim und das bringt eine ganze Menge Nachteile mit sich, wie wir, denke ich, im Verlauf der Sendung noch genauer erfahren werden.
Und gibt es da noch andere Dinge außer Linux, die so cool sind?
Ja, freie Software insgesamt, ne? Also das bedeutet, das ist Software, die dem Benutzer sehr viel mehr Freiheiten gibt. Also ich darf sie eben dann nicht nur benutzen, sondern ich darf mir, wenn ich mich auskenne, eben auch diesen Programmcode angucken. Ich darf sie weitergeben an andere und ich darf sie sogar auch nach meinen Vorstellungen verändern und verbessern.
So, ich habe eben erwähnt, also jetzt gibt es eine Gruppe, die sich regelmäßig dazu trifft und wir drei sind von der Linux User Group Witzenhausen. Manfred, wie kam es denn dazu, dass die Leute sich da so zusammengefunden haben?
Ja, ich hatte schon länger, so wie wir alle so mit dem Windows-Betriebssystem aufgewachsen sind, mit Windows vorher zu tun und habe auch damit beruflich zu tun gehabt und bin dann irgendwann nach Berlin gekommen und habe da in einem Rechenzentrum gearbeitet und dort wurde mir die Frage gestellt, ob ich einen Windows-Rechner dabei hätte. Und dann sagte ich so, nee, das habe ich dann auch nicht gehabt. Und dann fragte ich, warum? Und dann wurde mir gesagt, dass der Windows-Rechner nicht erlaubt war in dem Rechenzentrum und in bestimmten Bereichen, also in Hochsicherheitsbereichen ist es nicht erlaubt. Und das war so der Anstoß für mich, mal so drüber nachzudenken, ja, warum ist das denn so sicherheitskritisch? Und das habe ich immer weiter hinterfragt und habe dann auch lange mit Linux gearbeitet. Ich bin einfach der Überzeugung, dass das Linux einfach ein besseres System ist. Vom Sicherheitsaspekt her, sowie aber auch von dem Betriebssystem selber, sprich auch den Ressourcen, der Leistung, der Power auch.
Zu den Vorteilen von Linux werden wir auch gleich noch kommen. Ich würde nochmal darauf zurückkommen, dass, wie gesagt, während wir uns hier treffen, die Linux User Group sich im Transition Town House in Witzenhausen trifft. Was machen die denn da und wer ist das überhaupt?
Ja, das ist eine Gruppe von Leuten, die einfach begeistert sind von Linux und freier Software, die Lust haben, das anderen näher zu bringen und vor allem die auch Lust haben, Leuten zu helfen beim Umstieg vom gewohnten Windows auf Linux, erstmal überhaupt das zu installieren und so ja die Unterschiede kennenzulernen und so einen ersten Einstieg zu finden.
Gibt es da denn irgendwie ein Programm, ein Schema? Gibt es Termine oder muss man sich anmelden? Wie funktioniert das?
Also es ist schon schön, wenn wir haben eine Mailingliste, in der man uns anschreiben kann. Die kann man auf unserer Homepage sehen, linux-witz.de. Und das ist gut, wenn man sich vorher kurz anmeldet und kurz beschreibt, was für ein Problem man hat oder was für eine Lösung man sucht, sei es ein Umstieg vom Betriebssystem, vom Windows oder von anderen Systemen, dann können wir schon mal kurz kommunizieren, was wir dazu brauchen.
Aber man darf natürlich auch gerne einfach so spontan mal reingucken, auch ohne Problem, ne?
Natürlich.
Das heißt, es gibt aber kein vorgefertigtes Lehrprogramm, keine Kurse, die ihr abhaltet, sondern das ist eine individuelle Beratung. Ist das richtig?
Es ist in erster Linie eine individuelle Beratung, wobei wir auch an manchen Abenden Vorträge geben über verschiedene Bereiche der Open Source oder Linux-Bereiche. Ja.
Habt ihr da Beispiele, was ihr schon so gemacht habt?
Ja, wir hatten, also das ist auch ganz passend, also wir haben uns ja am 3. März letzten Jahres gegründet und das fiel zufälligerweise auf den Open Data Day. Das ist also ein Tag, wo es darum geht, gar nicht nur freie Software, also freien Programmcode zu fördern, sondern freie Daten allgemein. Also das betrifft zum Beispiel wissenschaftliche Studien, ne? Dass also wirklich Forscher in aller Welt dazu Zugang kriegen und dass nicht quasi das Privateigentum von Firmen bleibt. Und das betrifft noch ganz viele andere Bereiche. Und ja, wir fanden das eigentlich ein wichtiges Thema und haben das dann dieses Jahr an unserem Jahrestag, also am 3.3. nochmal aufgegriffen und dann da für Interessierte so einen kleinen Workshop draus gemacht.
Das heißt, ihr beschäftigt euch also nicht nur mit freier Software. Was sind denn sonst so andere Themen, die ihr noch streift?
Ja, das sind eben nicht nur Sachen, die einen so individuell betreffen, ne? Also das heißt, dass wir einfach Lust haben, mit diesem Betriebssystem zu arbeiten, sondern für mich zum Beispiel ist so in letzter Zeit auch immer mehr klar geworden, dass das so eine gesellschaftliche Dimension bekommt, ja. Also als Stichwort sage ich mal, dass wir Programme nicht mehr bekommen in der Form, dass sie nur bei uns auf dem Rechner laufen. Praktisches Beispiel ist zum Word von Microsoft, sondern dass das Modell dahin geht, dass das so ein Abo wird, wo man ein Programm benutzt, was dann auf Rechnern von Microsoft in der sogenannten Cloud, ja, irgendwo auf der Welt dann läuft und man eigentlich keine wirkliche Kontrolle über seine Daten mehr hat, ja, und über die Privatsphäre der Daten. Und das ist was mich persönlich und glaube viele aus der Gruppe auch beschäftigt, ja, wie, also über den individuellen Nutzen und Spaß hinaus zu gucken, was wir als Gesellschaft eigentlich insgesamt für Vorteile davon haben könnten, wenn wir mehr freie Software, Linux, Open Source benutzen in Politik, Unternehmen und Gesellschaft insgesamt.
Vielleicht noch zu diesen Aktionstagen, die ihr dazu gemacht habt. Wenn solche Aktionen sind, solche größeren Vorträge, wie erfährt man davon?
Ja, also man erfährt auf jeden Fall über die Zeitung und über unsere Homepage. In die Zeitung ist es in der HNA, im Witzenhäusener Teil und in der Homepage natürlich linux-witz.de.
In unserem Blog.
Und genau. In dieser Sendung.
Genau, in dieser Sendung. Dann würde ich da gleich mal einen Programmhinweis loswerden, denn am 12.11. jetzt schon demnächst, das ist ein Dienstag, findet ein Vortrag statt von einem unserer Mitglieder, Linux für die Uni, also für Studierende und für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich fragen, ob sie eigentlich Linux auch für die Arbeit an der Uni gebrauchen können. Da also eine herzliche Einladung an alle, die dabei sein wollen. Wie gesagt, auf der Homepage gibt es sonst noch nähere Infos dazu mit Beschreibungstext und der Raumangabe. Ja, jetzt haben wir schon erklärt, was ist die Linux User Group. Nochmal so, was wollt ihr jetzt eigentlich erreichen? Habt ihr euch irgendwelche Ziele gesteckt oder was sind so die grundlegenden Motivationen dahinter?
Ja, also das erste oder große Ziel ist natürlich, das Linux-Betriebssystem ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, darzustellen, was das für ein gutes System ist auch, dabei zu unterstützen. Das ist ein großes Ziel von uns, aber auch Aufklärung zu betreiben in Richtung Open Software, Open Data und Security allgemein im Open Source Bereich,
ja. Ja, also ich fände es auch noch schön, wenn wir uns noch ein bisschen mehr vernetzen. Also es heißt, es gibt ja hier in der Region so Gruppen, die eigentlich ähnliche Ziele, sage ich mal, verfolgen. In Göttingen zum Beispiel gibt es den Chaos Computer Club oder in Kassel gibt es meines Wissens nach so eine Art Hackerspace, ja, wo man sich da betätigen kann und das wäre so ein Ziel von mir für die Gruppe auch noch zu gucken, ob wir da Synergien erzeugen können, also unsere Kräfte ein bisschen zu bündeln, ne, und zu schauen, ob wir da in der Region dann noch mehr Wirkung entfalten können.
Genau, weil wir auch zwischendurch auch mal selber eigene Projekte anstoßen. Sei es, im Moment haben wir gerade eine Sache, wo wir eine kleine App programmieren werden oder eine kleine Oberfläche drauf. Marco, vielleicht erzählst du ein kleines bisschen mehr über das kommt aus deinem Bereich.
Ja, genau. Also das, du meinst das Feinstaubprojekt?
Das Feinstaubprojekt, genau. Natürlich, genau.
Also das, ja, das ist eine spannende Sache. Das ist so auf dem Höhepunkt von Dieselgate entstanden. Da haben sich ein paar findige Leute in Stuttgart in so einem sogenannten OK-Lab, heißt das. Also das ist von der Open Knowledge Foundation. Da sind wir auch schon bei so einer Institution, die eben sowas fördert wie eine offene Zivilgesellschaft, auch wenn das jetzt nicht so direkt nur auf freie Software abzielt. Und die haben so ein ganz spannendes Projekt, wie die mit einem, ja, sage ich mal, Ersatzteil zur Messung von Feinstaubpartikeln für knapp 20 Euro eine App gebaut haben, wo jetzt deutschlandweit schon über 1000 solcher Sensoren im Einsatz sind. Die kann man sich übrigens auch auf der Webseite luftdaten.info mal anschauen. Das ist ganz beeindruckend. Wird mittlerweile auch meines Wissens nach schon für wissenschaftliche Forschung genutzt. Und wir möchten quasi erstmal bei uns in Witzenhausen auch so einen, den ersten Sensor installieren und dazu so eine eigene kleine Homepage machen, wo man dann so die aktuellen Werte sich anschauen kann. Das wäre so ein kleines Projekt, was wir dann technisch auch vorhaben, in nächster Zeit zu realisieren.
So wie ich es verstanden habe, ist ja der Kernpunkt eigentlich, dass ihr euch an Privatleute richtet, die ihr quasi davon überzeugen wollt, dass Linux das bessere Betriebssystem ist. Wie geht ihr dabei vor? Oder wenn ihr Leute ansprecht auf sowas, was kriegt ihr vielleicht auch an Bedenken zu hören?
Also so eine Bedenken sind immer, funktionieren denn meine Sachen, die ich jetzt vorher hier gemacht habe, immer noch? Das sind zum Beispiel, funktioniert mein E-Mail-Programm, funktioniert mein Schreibprogramm? Da gibt es ja von Microsoft so eins. Und meistens stelle ich dann auch schon die Gegenfragen auch, was nimmst du, um ins Internet zu gehen? Was machst du, was arbeitest du allgemein auf dem PC? Und so der größte Standard ist dabei, also natürlich ins Internet, dabei auch das mit der E-Mail und dann noch schreiben, ein bisschen Excel oder ein bisschen Tabellenkalkulation, ich nenne es mal so. ja, und diese Sachen sind auch schon in den letzten Jahren, wie wir alle kennen, im Open-Source-Bereich schon, haben sie schon so groß gemacht, sind schon so groß und so stark geworden, dass sie andere Sachen schon komplett abgelöst haben, dass sie schon Standards gesetzt haben, sei es im Open-Document-Bereich zum Beispiel, da haben wir sogar im Hintergrund, dass dort Standards gesetzt wurden. Und meistens benutzen Windows-User heute schon ganz viel aus dem Open-Source-Bereich. Also der Umstieg ist eigentlich gar nicht so schwer. Es sei denn, man hat ganz spezielle Programme, die spezifisch auf Windows programmiert wurden. Das ist der seltenste Fall.
Und wenn ich jetzt umsteigen möchte, was sollte ich denn dabei bedenken?
Ja, also erstmal beraten wir dann natürlich auch, ne? Das ist individuell, also kann man vielleicht auch noch dazu sagen, ein Unterschied zwischen Linux und Windows ist, es gibt nicht das Linux, sondern es gibt viele Linuxe, die zwar alle ähnlich sind, die haben quasi denselben Kern, nennt man Kernel, aber die Softwarepakete drumherum sind doch einigermaßen unterschiedlich und das kann man eben auch sehr individuell so auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse abstimmen. Und selbst für den Fall, dass man jetzt viel, sage ich mal, mit sogenannter proprietärer Software, also Dokumenten im DocX-Format, also das sind diese klassischen Word-Dokumente, arbeiten muss mit anderen zusammen. Gibt es da Lösungen, wie man zur Not auch ein Microsoft Office unter Linux zum Laufen bekommt?
Das heißt, jetzt haben wir so ein bisschen über mögliche Nachteile gesprochen. Man weiß vielleicht nicht, welche Version man nehmen soll. Man muss sich an andere Programme gewöhnen. Wofür lohnt es sich denn zu wechseln? Warum sollte man Linux verwenden? Was bringt das?
Also in erster Linie bringt es aus unserer Sicht einen großen Teil Sicherheit mit sich. Durch die Open Source Quellen, dann durch die Transparenz. Dann sind es die Kosten, das Betriebssystem, das Linux-Betriebssystem ist ja kostenfrei. Open Source ist immer kostenfrei.
Viren sind quasi nicht existent bislang unter Linux. Zumindest ich hatte noch nie einen. Ich habe auch keinen Virenscanner laufen. Ich benutze jetzt seit 10 Jahren eigentlich Linux ausschließlich privat. Und eben auch die Privatsphäre ist ein wichtiger Punkt, ne? Bei Linux kann man sich sicher sein, dass da eben nicht Daten zu irgendwelchen Unternehmen gefunkt werden, von denen man gar nicht weiß, welche das eigentlich sind. Also sprich Stichwort Telemetrie, solche Sachen, die gibt's da nicht. Oder man kann zumindest alles einstellen, ob man möchte, dass der Browser Firefox irgendwas sendet oder nicht. Linux von sich aus tut das eigentlich nicht.
Richtig, da sind die Kostenfaktoren eigentlich, das ist so das i-Tüpfelchen, dass so eine hohe Qualität, so eine Software eigentlich dann auch wirklich noch kostenfrei angeboten wird. Das ist also aus unserer Sicht manchmal unglaublich.
Kann ich denn eigentlich Linux nur auf meinem Computer benutzen?
Ja, das ist eigentlich auch das Spannende an diesem Betriebssystem. Also die Experten nennen das Skalierung, ja. Also das bedeutet, Linux läuft quasi auf den winzigsten Einplatinencomputern, die sind nicht größer als ein USB-Stick, ja. Und die meisten von uns benutzen eigentlich schon diverse Linuxe, ohne es überhaupt zu wissen, vielleicht im Fernseher, im Autoradio, sonst wo, ja. Und dann geht das eben weiter. Die Grundlage von Android auf Mobiltelefon ist quasi Linux, über normale PCs, die wir so kennen, bis hin zu den Supercomputern, sage ich mal. Also meines Wissens nach gibt's keinen High-End-Computer, also im obersten Bereich, sage ich mal, dessen, was möglich ist, der mit Windows läuft. Also zumindest ist das alles sehr Linux-dominiert. Und das ist eben auch eine Fähigkeit, also diese Anpassungsfähigkeit vom kleinstmöglichen bis zur größtmöglichen Hardware kann da eigentlich alles nahtlos abgedeckt werden. Und ja, das ist auch schon faszinierend, finde ich.
Ist auch so, dass wenn wir in Richtung Internet gucken, das Internet muss ja irgendwo sein und es ist auch irgendwo installiert. Ja, und es ist zum größten Teil, wir hatten vorhin im Auto schon die Diskussion, wir hatten so Zahlen von annähernd 90%, was wir schätzen auf was im Internet so herrscht. Das heißt, 90% der Installationen der Webseiten sind auf Linux-Rechnern.
Ja, also das ist auch immer, wenn man gefragt wird, also was ist eigentlich so toll an Linux? Das ist ein Punkt, ne? Also wenn es wirklich auf Verlässlichkeit ankommt, also die sogenannten Server, ne, die die Internetseiten transportieren, die 24/7, also jeden Tag im Jahr 24 Stunden laufen. Ja, womit laufen die? Die laufen mit Linux. Und ein Beispiel, also was ich auch noch besonders überzeugend finde, ist die Amerikaner. Die sind ja also eigentlich bekannt dafür, dass sie ihre Unternehmen fördern, wo es nur geht, ja, eigentlich mit allen Mitteln. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, beim amerikanischen Militär, welches Betriebssystem wird da eingesetzt? Das ist nicht Microsoft Windows, ja, und also das spricht irgendwo Bände, ne? Also sprich, wenn es letztlich auf Sicherheit, auf Stabilität, Verlässlichkeit, Durchschaubarkeit ankommt, dann hat unterm Strich einfach ein quelloffenes Betriebssystem wie Linux immer die Nase vorn.
Also eine ganz kleine witzige Geschichte dazu. Ich habe vor mehreren Jahren in einer Firma gearbeitet, in einer Microsoft Gold Firma gearbeitet. Und freitags um 16 Uhr mussten wir dann wirklich nach Hause gehen, jeden Freitag, weil die Server neu gebootet wurden. Und das
Was
war
heißt
auch,
booten für alle Nicht-Nerds?
Also da mussten die kompletten Surferlandschaft musste einmal durchgestartet werden. Das war in den Zeiten so. Ansonsten sind die Surfer so langsam geworden, dass die dann fast gestanden hätten. Und das fand ich schon so eine sehr witzige Geschichte auch, weil die Linux-Rechner einfach, dafür sind sie bekannt, dass sie halt stetig mit der gleichen Performance laufen.
Gerade schon bei Institutionen waren, wer alles Linux verwendet. Wisst ihr auch aus Deutschland Beispiele, wo welche Institutionen vielleicht Linux verwenden?
Also beim Stichwort Institution würde ich vielleicht vorher lieber nochmal überleiten auf die Frage, wer eigentlich sich für Linux Open Source weiter einsetzt. Ne? Also ich hatte diese Open Knowledge Foundation schon erwähnt, die geht in so eine ähnliche Richtung, aber noch stärker oder präziser dafür setzt sich eigentlich die sogenannte Free Software Foundation, also kurz FSF, ein. Und da, die kommt ursprünglich aus Amerika, hat sich so um die Galionsfigur Richard Stallman heißt der entwickelt, hat man vielleicht schon mal gehört. Und da gibt es auch einen Ableger, eine Schwesterorganisation hier in Europa, die heißt dann eben Free Software Foundation Europe. Und wir hatten da so im März, war das Mitte März, kurz nach unserem Jahrestag, so einen netten Ausflug mit ein paar Leuten von der Gruppe zu den Chemnitzer Linux-Tagen und sind da erstmals so mit den Leuten von der Free Software Foundation in Berührung gekommen und fand es einfach unheimlich spannend, was die für Arbeit machen. Die versuchen eben auch wirklich auf politische Entscheider einzuwirken. Für mich das spannendste Projekt in dem Zusammenhang ist, ganz knapp heißt es Public Money, Public Code. Ja, also das bedeutet auf Deutsch übersetzt, alles, was mit öffentlichen Geldern bezahlt wird, sollte auch quelloffen sein. Ja, es sollte transparent für die Bürger nachvollziehbar sein. Man könnte wahnsinnige Synergien, Kostenspareffekte dadurch erzielen. Genau, und das ist einfach ein Punkt, den ich noch sehr spannend finde und darum haben wir auch uns dieser Free Software Foundation in Europa angeschlossen als kleine User Group, dass wir so ein kleiner Teil sein möchten, der an diesem großen Ganzen mitwirkt, ja, dahin, dass generell mehr freie Software gerade auch in der öffentlichen Verwaltung zum Einsatz kommt.
Genau, und das ist auch klipp und klar nochmal eins unserer Ziele auch.
Du hast die Chemnitzer Linux-Tage erwähnt. Was ist denn das schon wieder?
Ja, es gibt, also Linux ist mittlerweile so populär. Es gibt mehrere Messen im Jahr, wo dann Fachvorträge stattfinden, aber auch einfach, wo Stände sind, wo man sich informieren kann, neue Kontakte knüpfen kann. Da gibt es, glaube ich, weiß nicht, 3, 4 verschiedene. Ruhrgebiet gibt es noch eine Messe und auch noch eine dritte. FOSDEM, glaube ich, heißt eine. Also das heißt, da ist schon sehr viel Bewegung, sehr viel Community da, ne, wo man sich vernetzen kann und das ist total spannend und ich denke, da werden wir als Gruppe auch weiter dranbleiben, uns da zu zeigen und neue Kontakte zu knüpfen.
Und ist das jetzt so eine Nerd-Szene und alle da haben Linux und alle, die sich damit auskennen, ist das jetzt auch wirklich was für Leute, die jetzt keine Ahnung davon haben?
Also das ist breit gestreut auch wieder. Das ist natürlich auch für Leute, die keine Ahnung haben oder die das kennenlernen möchten und breit gefächert. Also auch und auch natürlich auch für Spezialisten auch gedacht. Dann.
Aber im Unterschied jetzt zu, sage ich mal, so Programmierermessen, wo man schnell auch mit ein paar hundert bis ein paar tausend Euro dabei ist. Also die Chemnitzer Linux-Tage hatten den süßen Eintrittsbeitrag von 10 €, so dass da, glaube ich, wirklich niemand ausgeschlossen wird.
Da ich auf solchen Veranstaltungen wie der JAX mal war, die wirklich teuer bezahlt ist und dann sowas wie die Linux-Tage, dann möchte ich wirklich behaupten, dass sogar noch mehr Informationen in solchen Tagen wie die Linux-Tage rüberkommt als in solchen bezahlten Tagen. Also geben sich schon wirklich ganz viele Menschen ganz viel Mühe, um das auch darzustellen.
Kommen wir nochmal zurück zu eurer Zielgruppe der Menschen in und um Witzenhausen. Wenn ich jetzt also zu Hause bei mir so einen alten, klapprigen Rechner habe mit Windows drauf, läuft nicht mehr richtig schnell, ist jetzt Linux für mich da geeignet oder und wie könnt ihr mir da helfen?
Ganz schnell den unter den Arm packen und zu uns kommen, dann dienstagsabends und natürlich können wir dabei helfen. Und das ist prädestiniert gerade so einen alten Rechner, den man vielleicht gerade nicht mehr braucht. Das ist ganz toll, weil darauf kann man erstmal nebenbei ausprobieren. Und dann so nach einem halben Jahr oder Jahr wird man dann die restlichen Windows auch definitiv deinstallieren bei sich zu Hause und den Rest noch mit Linux bestücken.
In dem Zusammenhang wollte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass ja das Lebensende von Windows 7 bevorsteht, ja, also was übersetzt bedeutet, dass es dafür ab dem 1.1. nächsten Jahres keine Sicherheitsupdates mehr geben wird und man dann sozusagen schutzlos der Flut an Schadsoftware ausgesetzt ist. Und bevor man jetzt denkt, man müsste sich einen neuen Rechner kaufen, weil Windows 10 wieder zigfach höhere Hardware-Anforderungen hat. Nein, muss man nicht, sondern kommt zu uns, ja, bringt die alten Rechner mit und wir finden aus der Vielzahl an Linuxen dann ein passendes, womit der Rechner dann auch weiter flüssig und angenehm zu benutzen ist.
Das klingt doch sehr vielversprechend. Sagt ihr nochmal, wo muss ich da hin und wann?
Im Transition Townhouse in Witzenhausen, 19 Uhr Dienstagabends.
Genau, direkt in der Innenstadt, ne, Brückenstraße 20, wer das nicht so genau kennt.
Super. Wir treffen uns zwar derzeit im TT-Haus, allerdings haben wir noch ein Anliegen an alle, die dies hier hören.
Ja, genau. Wir suchen nämlich neue Räumlichkeiten. Wir möchten gerne auch irgendwie ein bisschen Hardware irgendwo lagern können, am besten abschließbar, ne?
Auch vielleicht, genau, vielleicht darf dann auch das ein oder andere Raspberry, ein Kleincomputer im Hintergrund laufen mit ein paar Watt.
Ja, und gerne auch irgendwie vielleicht in einer Firma, die da abends Räume nicht benötigt und zur Verfügung stellen möchte, ne? Wir könnten auch anbieten, denke ich, da so ein bisschen Support auch oder Beratung zu leisten, wenn da Bedarf besteht. Also wir freuen uns auf jeden Fall über Angebote und würden da gerne dann ins Gespräch kommen.
Also ein neuer Raum gesucht, ein neues Zuhause für die Linux User Group, damit sie fleißig Leuten weiterhelfen können, Linux zu installieren und in eine bessere Welt zu kommen. Wenn euch diese Sendung gefallen hat und ihr sie unbedingt nochmal hören wollt, dann findet ihr sie unter linux-witz.de. Dort findet ihr auch nochmal die Mailingliste, falls ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt und Rat einholen wollt. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, am 12. November, auch ein Dienstag, abends der Vortrag Linux für die Uni. Wie kann ich das anstellen, dass ich also auch mit einem Linux-Rechner durch die Uni komme? Das war's für dieses Mal, unsere erste Sendung Linux jetzt. Hier verabschieden sich von den Mikrofonen Shiju,
Marco
und Manfred.
Wir sehen uns und hören uns bei der nächsten Sendung. Bis dahin.
Ciao.